NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute,
2. August 1788. Der Todestag des englischen Malers Thomas Gainsborough.
Nein, das ist nicht Thomas Gainsborough, der hier den Degen schwingt, sondern James Bond. Im Film Stirb an einem anderen Tag. In einem noblen Londoner Club tritt er, wieder einmal, gegen einen Megabösewicht an. Was die Szene so richtig britisch macht, ist weniger die Holzvertäfelung im Club oder die ledernen Sessel. Es ist der Umstand, dass einer der Degen plötzlich nicht den Gegner trifft, sondern ein Gemälde. Vielleicht das Gemälde Großbritanniens. Das Portrait of a Blue Boy von Thomas Gainsborough. Eine Ikone des Königreichs wie James Bond und die Clubkultur.
Das ist der sogenannte Blue Boy.
Professor Werner Busch, Kunsthistoriker.
Berühmt geworden ist das Bild dadurch, dass 1921 hat der Duke of Westminster, dem das Bild gehörte, es verkauft nach Amerika. An den Eisenbahntykon Henry E. Huntington. Und in der Huntington Library hängt es auch heute noch. Und das wurde als ein Skandal empfunden in England. Und es gab also eine wilde Pressekampagne gegen den Verkauf an so einen neureichen Amerikaner. Es wurde verkauft für eine Mordssumme und ging nach Amerika.
Der Blue Boy, ein Porträt eines jungen Mannes, gemalt wahrscheinlich 1770. Ein geheimnisvolles Bild. Der junge Mann trägt ein Kostüm, schillernde blaue Seide, Kniebundhose, Weste, ein weißes Hemd, Schleifen an den Schuhen, barocke Kleidung, zu Gainsboroughs Zeiten längst aus der Mode. Warum trägt der Jüngling das? Und warum wird der Porträtierte nicht genannt? Wieso schaut er so gleichgültig aus dem Bild heraus, genau in die Augen des Betrachters? Und was passiert da eigentlich in diesem bräunlich-dunklen Hintergrund? Ein Bild, rätselhaft und weltberühmt.
Man muss sich fragen, warum ist das eigentlich ein so berühmtes Bild geworden?
Das aber fragen wir später. Erst einmal ein Blick auf Thomas Gainsborough, den Maler, der 1727 in Sudbury im englischen Suffolk geboren wurde und am 2. August 1788 in London starb. Heute vor 225 Jahren. In der Zeit dazwischen wurde er zu einem Revolutionär der Malerei. Und damit hat auch der Blue Boy zu tun. Aber fangen wir vorne an. Professor Bettina Gockel, Kunsthistorikerin.
Gainsborough kommt vom Land. Er ist in Suffolk aufgewachsen. Er hat dort angefangen, kreativ, künstlerisch tätig zu sein und ist quasi auch entdeckt worden, vor allem aufgrund seines zeichnerischen Talents.
Und Provinzkünstler können in England eigentlich nur Porträt malen, wenn sie den Malen gelernt haben, was er zu Anfang nicht gelernt hat, sondern er ist als Grafiker ausgebildet worden. Und ja, man wird dann Gebrauchsgrafiker, das ist eine übliche Karriere. Er ist bei einem Stecher in die Lehre gegangen, Gravelot in London. Und man strebte natürlich in die City, denn in der Provinz waren nicht viele Aufträge zu kriegen.
In London aber sah das ähnlich aus. Gainsborough malte dort angekommen Bilder für ein Vergnügungspavillon und stattete mit einigen sozial engagierten Malerkollegen ein Findelhaus aus. Zudem freundete er sich mit zahlreichen Musikern an, unter denen damals diskutiert wurde über neue kompositorische Ideen.
Also erstmal muss man sagen, dass Gainsborough selbst ein großer Musiker war. Er hat viele Instrumente gespielt, Cembalo, Viola da Gamba und so weiter und hat sich also aufgrund seines eigenen Talents schon für die Musik interessiert. Dann war er eigentlich sehr früh mit der Familie Linley befreundet, der Thomas Linley entspringt, den man den kleinen englischen Mozart genannt hat. Und schließlich, was in diesen Kreisen auch wichtig war, dass deutsche Musiker wie Karl Friedrich Abel oder Johann Christian Fischer und einer der Bach-Söhne auch in London tätig waren und eng befreundet waren mit Gainsborough und auch von ihm gemalt wurden.
Gainsborough sieht dann, dass diese rein bürgerlich-moralische Kunst, verkürzt gesagt, nicht genug bringt und orientiert sich ein bisschen neu, indem er eine modische Porträtmalerei prägt. Das macht er sehr geschickt, indem er in das Modebad Bath geht. In den Sommermonaten hatte man eine Wohnung in Bath, das konnte man mieten am Circle, das war besonders fein. Es war neu gebaut und da mietete sich auch Gainsborough ein und hat eine ganze Reihe von Jahren für die modische Gesellschaft Porträt gemalt. Mit lockerem, flüssigem Öl, mit schnellen Strichen, mehr andeutend als genau fixierend, entwickelt er also einen modischen Stil, der in dieser neuen Gesellschaft großen Erfolg hat.
Gainsboroughs Malerei mit ihren kräftigen Farben und tupfendem Farbauftrag war neu, frisch, natürlich. Etwas, mit dem sich das aufstrebende englische Bürgertum identifizieren wollte.
Es ist nicht in erster Linie der Adel, der sonst ausschließlich in England Kunst gekauft hat, denn der orientiert sich am Import aus Italien. Das sind Juristen, das sind Mediziner, die Kunst kaufen können. Das ist der Markt, der neu erschlossen wird.
Und auf diesem Markt trat Thomas Gainsborough mit einer neuen Malerei auf, die sich ganz bewusst entfernt von den Malvorschriften, wie sie die gerade gegründete Königliche Akademie in London aufstellte.
Also im europäischen Kontext ist Gainsborough sicherlich so etwas wie der Jazzmusiker unter den Malern der Aufklärung. Er verfolgt eine immer stärker auflösende, freie Malerei, die man eher im Bereich der Skizze oder des Aquarells erwartet hätte. Eine Umsetzungsweise, die man zum Teil als zu skizzenhaft, auch als zu leuchtend, als zu bewegt empfunden hat. Und gleichzeitig haben zeitgenössische Kritiker gesagt, ja, aber die Wirkung selbst, wie das Ganze dann aussieht, das Porträt, das ist wunderbar, das wirkt ausgesprochen lebendig, natürlich. Aber die Technik selbst hat man sehr stark kritisiert.
Sein heftigster Kritiker ist Präsident der Royal Academy in London, Joshua Reynolds. Der lud Gainsborough zwar ein, der Akademie beizutreten, schließlich sprach ganz England von dessen Porträts, bis zu Gainsboroughs Tod 1788 aber werden die beiden Maler streiten um die Frage, welche Malerei ihrer Zeit entspricht.
Als er dann 1774 nach London geht, weil er sieht, da ist nun doch der entscheidende Markt, zu diesem Zeitpunkt kehrt er im Triumph zurück.
Er mietet sich ein in Shombock House an Pall Mall, der Modemeile in London. Das ist die feinste Adresse. Da wohnen die gehobenen Mätressen des Londoner Adels und mittendrin Thomas Gainsborough.
Sehr gezielt stellt er Bilder aus, die beispielsweise den Musiker Abel darstellen. Das ist ein wirklich gewagtes Farbexperiment. Reynolds hat also zurückhaltende Altmeisterfarben gewählt. Er wählt modische Knallfarben, um es mal ganz zugespitzt zu sagen, die aber so raffiniert angebracht sind und changieren, dass sie perfekt Stoffe wiedergeben können. Also das blitzt und prunkt und er hat Riesenerfolg damit. Im Grunde genommen mindestens so viel Erfolg wie Reynolds mit seiner klassischen Kunstauffassung.
Selbstverständlich musste man auf dem damaligen sehr dichten Porträtmarkt auch ein eigenes Gesicht, sozusagen ein eigenes Image generieren als Künstler. Und da bot sich für Gainsborough an, auch das zu betonen. Ich komme vom Land, ich bin besonders naturverbunden, im Unterschied zu den Künstlern, die den akademischen Regeln folgen und die sich mehr an der italienischen Hochrenaissance als an der Natur orientieren.
Es ist ein Wettstreit, der durchaus mit harten Bandagen geführt wird und zugleich ein intellektuelles Vergnügen ist und der über die Malerei weit hinausgeht. Denn die Maler streiten stellvertretend. Der traditionelle Reynolds für die Konservativen und der innovative Gainsborough für die Progressiven.
Reynolds versucht, sich an der europäischen Hochkunst, insbesondere Italien, zu orientieren und diesen Typus auf England zu übertragen. Sowas hat es in England so gut wie nicht gegeben vorher. Und Gainsborough hält sich überhaupt nicht an diesen Typus. Er macht weiterhin diese Modeporträts, zeitgenössisches Kostüm, während Reynolds also verklärtes antikisches Kostüm haben will. Und die Bevölkerung, englische Bevölkerung, hat dieses Spiel mitgespielt, indem es klare Entscheidungen auf der einen Seite für Reynolds, auf der anderen Seite für Gainsborough gegeben hat. Das hatte überhaupt nichts mit starken sozialen Differenzen zu tun. Man kann allerdings sagen, dass eher das aufstrebende, liberalere, ich will nicht sagen linkere Bürgertum auf der Seite von Gainsborough war. und das Konservative auf Seiten von Reynolds.
Explizit haben Zeitgenossen Gainsboroughs Malerei als modern empfunden. Insgesamt würde ich sagen, dass der Künstlerkreis, in dem er sich bewegt hat, ein avantgardistisches Profil hat und dass sich diese Künstler, auch Theaterautoren, Schauspieler, Sängerinnen und Sänger, Musiker, dessen ausgesprochen bewusst waren.
Und so ist auch der Blue Boy, also jenes berühmte Gemälde von Thomas Gainsborough, das im James-Bond-Film Stirb an einem anderen Tag zerstört wird, ein Bild, in dem es um mehr geht als um Malerei. Es stellt Fragen. Wie weit gelten überlieferte Regeln in einer Zeit, in der alles in Bewegung gekommen ist? Und wie weit darf sich der aufgeklärte Mensch seine eigenen Regeln machen? Der Kunsthistoriker Werner Busch.
Lange hat man den Dargestellten nicht gekannt. Es ist ein Jonathan Buttle, ein 18-jähriger Knabe. Und dieses Bild ist eine Übung in der Farbe Blau, was ungewöhnlich ist. Reynolds war der Überzeugung, also in Blau, mit einem vorherrschenden Ton, Blau sei eine kalte Farbe, könne man kein Bild malen, wo diese Farbe dominiert. Es müssten warme Farben sein, die vorherrschten. Und insofern ist dies eine Demonstration in Blaufarbigkeit, dass man eben durch raffinierte Farbabstufungen eben auch ein Bild im Blauton malen kann.
Und jetzt kommt die große Frage vom Beginn.
Man muss sich fragen, warum ist das eigentlich ein so berühmtes Bild geworden?
Genau.
Der Grund, glaube ich, ist derselbe wie bei der Mona Lisa. Dass sowohl die Mona Lisa wie auch der Blue Boy im Grunde genommen androgyn sind. Das Geschlecht ist irgendwie nicht ganz aus, weil er ist so weiblich, er ist so zart. Das ist die Zeit, wo der Knabe in das Erwachsenenalter übergeht. Es hat einfach eine erotische Dimension. Der Knabe selbst steht hoch aufgerichtet, scheint keine Regung zu zeigen. Aber im Hintergrund ist eine wilde Landschaft zu sehen. Da nähert sich ein Gewitter. Die Sonne ist am Untergehen, es ist geradezu orange aufgeladen und da scheint die Entladung bevorzustehen. Also das ist geradezu eine Metapher für sein Erwachsenwerden und die Entdeckung der eigenen Sinnlichkeit und Geschlechtlichkeit.
Ich glaube, dass das etwas Neues ist, dass man vor Gainsboroughs Bildern sich eben nicht allein an bestimmtes Bildungsgut erinnern soll, sondern viel eher auch den eigenen Sehvorgang, aber auch das sinnliche Vergnügen daran bewusst erleben soll.
Und auch diese neue Art, Bilder zu betrachten, hat eine gesellschaftliche Dimension. Sehen heißt erkennen, meint Bettina Gockel.
Das Sehen lernen, was sehe ich und was erkenne ich, ist eine zentrale Metapher der Aufklärung für die Individualisierung des Menschen, für seine Eigenverantwortlichkeit und Selbstbestimmung, ein Teil einer aufklärerischen Praxis.
Und das ist sicher auch ein Grund dafür, warum die Huntington Library, in der das Bild heute hängt, zu einem Wallfahrtsort für gebildete Amerikaner geworden ist. Nach dem Verkauf in die USA wurde das berühmte Bild dort von Cole Porter mit einer Komposition begrüßt, dem Blue Boy Blues. In dem Lied sinnt das Bild selbst melancholisch nach über den Triumph des Geldes, das es aus England in das Land der Cowboys brachte. Das mache ihn ein wenig depressiv, singt der Blue Boy. Auch eine Haltung aufklärerischen Denkens. Im aktuellen James Bond, Skyfall, spielt wieder ein Gainsborough-Gemälde mit. In der Londoner National Gallery trifft sich Bond mit dem neuen jungen Kollegen aus der Technikabteilung, der so ganz anders ist als der alte Haudegen. Im Hintergrund hängt Gainsboroughs farbenfroher Morgenspaziergang. Er weist ganz hintergründig darauf hin, dass auch das Bild von James Bond im digitalen Zeitalter frische Farbe braucht.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Biesler an Thomas Gainsborough, der heute vor 225 Jahren gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.